Hallo und herzlich willkommen zu Design Talks, heute mit...
Mein Name ist Bauenfox, aka Chris, ich bin Indie-Game-Entwickler und arbeite an meinem eigenen Spiel.
Und dem...
Christian, ich habe einen kleinen Kanal namens Rarely Gaming, da geht's um alles außer Let's Plays.
Und der Werten...
Elena, Kunstmalerin aus Wien. Und wieder mit dabei...
Steve, eurem Designer des Vertrauens. Und unser heutiges Thema ist Gaming und Kunst. Was ist alles an Gaming-Kunst? Wie viel Leidenschaft und Liebe steckt noch in den kleinen Details heutzutage? Vom kleinen Hobbykeller zum großen kapitalistischen Monopol mittlerweile. Genau das wollen wir uns heute anschauen. Und wir fangen an mit einer wieder persönlicheren Meinung unserer Gäste und von uns. Und zwar, Christoph, fangen wir mit dir an. Welches ist deiner Meinung nach der größte Kunstaspekt an Games?
Da ich mir tatsächlich lange Zeit Gedanken jetzt drüber gemacht und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich die emotionalen Gefühle dabei sind. Und zwar, man sagt ja auch immer, wenn ich mir Kunstbilder angucke oder sowas, dann soll ich irgendwas fühlen. Zumindest kriegt man das ziemlich früh eingetrichtert in der Schule. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich bei Spielen oder Videospielen, weil ich Teil dieses Spiels bin oder das mitspiele und mich hineinversetzen kann, sei es jetzt irgendeine Story oder vielleicht die Atmosphäre, dass ich entweder traurig sein kann, glücklich sein kann über das Spiel, vielleicht der ein oder andere auch sauer werden kann. Und ja, das ist für mich eigentlich der größte Kunstaspekt an Games.
Okay, das ist ja schon ein bisschen auch schon fast philosophisch. Mal sehen, Christian, wie siehst du das Ganze?
Ja, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil das war auch genau mein Gedanke. Ich dachte auch vorher, was ist eigentlich so klassische Kunst? Und da passiert ja was ganz Ähnliches mit einem. Da steht man dann in einem Museum und guckt sich ein Bild an und es passiert was mit einem. Also ob das jetzt ein Bild von alten Schiffen ist, die gerade untergehen, da schwingt ja was rüber und da kommt auch was beim Betrachter an. Und das können Spiele eigentlich auch ziemlich gut. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Stärken. Und ich habe mir so im Vorfeld, als ihr gefragt habt, ob ich mitmachen will, habe ich mir so ein paar Diskussionen mal angesehen. Und was so die Argumente waren von Leuten dafür und dagegen, ob Spiele Kunst sind. Und viele haben sich darauf beschränkt, was so die grafische Qualität von Spielen ist. Und ich glaube, den Fehler sollte man nicht machen, das nur auf die Grafik zu beschränken, ob das jetzt mit einem Michelangelo oder mit einem Van Gogh mithalten kann. Sondern ich glaube, dass so diese Gefühle und der Einfluss von Spielen, dass das der größte Kunstaspekt bei Spielen ist.
Ist ja auch ein interaktives Medium und da kann ich mich euch beiden auch eigentlich nur noch anschließen. Weil das war im Endeffekt auch so meine Gedanken, die ich dazu hatte. Aber das wirklich auf das Grafische irgendwie zu beschränken, das wäre ja schon wiederum irgendwo auch beleidigend, weil ja der Christopher, der weiß ja selbst aus der Entwicklung, dass dort auch jede Menge Code noch hintersteckt, was ja jetzt ich, Elena oder sonst wer, sag ich mal, von uns jetzt hier als Endkonsument gar nicht wirklich mitbekommt. Und halt, dass dieses Binden an die Person, diese Emotion, wie ihr auch schon sagtet, dass das wirklich der größte Kunstaspekt ist. Also da kann ich mich nur anschließen. Folgend hätte ich darauf auch natürlich noch die Frage, findet ihr durch die Entwicklung, durch die Jahrzehnte hindurch jetzt, ist diese Bindung leichter gefallen oder irgendwie verwässert worden eher?
Also ich bin immer der Meinung, dass viele große Studios so dieses bisschen so aus den Augen verloren haben, diese Liebe in den Spielen rüberzubringen. Also klar, die Spiele wurden grafisch jetzt wirklich immer besser gemacht, aber dieser kleine Touch, den sie damals auch alle hatten, weil viele große Studios haben in ihrem Keller angefangen. Größtes Beispiel zum Beispiel ist Blizzard mit World of Warcraft oder sowas. Die haben auch in ihrem Keller ihre ersten Spiele programmiert. Und da steckt da halt auch noch viel, viel mehr Liebe hinter und viel mehr Perfektionismus, als es zum Beispiel heute halt der Fall ist. Deswegen vertrete ich halt auch immer die Meinung, dass diese kleineren Studios, die also sich viel künstlerisch mehr ausleben als große Studios aktuell.
Ja, ich glaube auch, dass so kleine Studios können viel abstraktere Ideen verfolgen. Also bei so einem großen Studio, bei so einem AAA-Titel, hast du bestimmte Listen, die du abhaken musst, was so ein Spiel alles haben muss, vielleicht Multiplayer, vielleicht ist gerade Pfeil und Bogen in. Und wenn man sich so die Indie-Entwickler anguckt, dann hat man da irgendwie vielleicht eine ganz kleine Idee, ein ganz abstraktes Konzept. Und daraus entsteht dann ein kleines Spiel, das muss nicht alles erfüllen, das muss vielleicht nur diesen kleinen Gedanken, der das Ding mal gestartet hat, nur weitertragen. Und da finde ich, da sind manchmal diese künstlerischen Aspekte oder dieses, das, was Bestimmtes beim Spieler ankommt, ist da bei den kleinen Titeln häufig viel, viel stärker.
Ja, auch was wir da zum Beispiel ja auch haben, was als kleine Liebelei angefangen hat, was ja mittlerweile Millionen begeistert, beziehungsweise noch immer begeistert, Minecraft. Es ist ja grafisch auch nicht das Bombastfeuerwerk, auch wenn jetzt mit den letzten Zeus-Shadern dort einiges Heftiges rausgekommen ist, finde ich, für Minecraft-Verhältnisse. Aber genau dieses kleine Minecraft, das ist ja mittlerweile fast wie wenn man sagt, man hat Windows am PC. Es ist ja schon Standard irgendwie, dass jeder das irgendwann mindestens einmal gezockt hat.
Ja, das stimmt.
Ja, und es hat sogar ich glaube, ins MoMA geschafft in New York, als eines von, weiß ich nicht, 40, 30 oder 40 Spielen. Ja, zusammen mit vielen anderen Titeln, also zusammen mit Pong etc. Ich weiß nicht, das kam damals in den Nachrichten. Das hat auch einige Kunstkritiker damals ein bisschen gestört, weil die auch gesagt haben, was soll das denn im Museum? Aber man kann halt auch nicht verneinen, dass das einen gewissen kulturellen Einfluss hat, so ein Spiel.
Ja, und was man gut, man könnte jetzt sagen, hinter Minecraft, weil wir ja eben darüber gesprochen hatten, dass viel, viel mehr Liebe drin steckt bei kleineren Unternehmen. Wenn man so sieht, hinter Minecraft steckt jetzt nicht so viel Liebe hinter, aber ich denke, es ist trotzdem Kunst, weil was viele gar nicht wissen, Minecraft ist ja in einer Nacht entstanden. Der Notch hat das ja in einer Nacht geschrieben. Für seine Kumpels auf einer LAN-Party, nur damit sie was zum Zocken haben.
Ach,
Und
krass.
ja, und da, man könnte jetzt sagen, dass es dann wieder nicht viel Liebe hintersteckt, was ich eben meinte, aber trotzdem sehe ich ja das dann auch schon wieder als Kunst an, weil es wirklich einen persönlich irgendwie anspricht. Ich finde, Minecraft lässt dich so ein bisschen was fühlen, wenn ich ehrlich bin, wo ich das immer gespielt habe.
Was fühlst du denn dann, wenn du das spielst?
Ich weiß nicht, diese Musik, das ist so beruhigend, auch wenn es bloß Blöcke sind, es ist nicht, was dich so überwältigt oder jetzt so komplett fertig macht, wie bei irgendwelchen anderen großen grafischen Spielen, sondern es ist einfach abschalten, zurücklegen, entspannen.
Ich glaube, deswegen haben viele damals auch die Videos von Gronkh geguckt, auch um einfach runterzukommen nach der Arbeit. Einfach nur, um jemandem zuzugucken, wie er, weiß ich nicht, eine Höhle buddelt oder ein Haus baut oder sowas.
Er hatte ja auch die passende Stimme noch dazu als Erzähler, die dann wirklich auch noch extrem entspannend ist. Plus Minecraft dann noch dazu. Ja, das kam gut nach der Arbeit damals.
Ja.
Aber auch, man kann ja nicht, sag ich mal, pauschal sagen, dass Große keine Liebe mehr reinstecken. Zum Beispiel ein großes AAA-Studio, auch CD Projekt Red.
Ja.
Wenn man die jetzt anguckt mit ihrer Witcher-Reihe und was sie jetzt für die Zukunft geplant haben mit Cyberpunk, da steckt ja doch schon einiges hinter auch, würde ich sagen.
Ich finde ja oft eigentlich witzig, dass das noch in Frage steht, ob Games wirklich, ob das Kunst ist oder nicht. Ich meine, ich muss mich ja outen. Für mich ist schon ein großer Kunstaspekt einfach das Grafische. Vielleicht, weil ich halt als Kunstmalerin drauf schaue. Ich meine, klar, es sind die Emotionen, das ist ja generell, was wir mit verschiedenen, egal was für Kunstwerken bewirken, auch. Ich muss mich ja auch outen, ich bin ein wahnsinniger Fantasy-Rollenspieler, Zocker, also eigentlich fast ausschließlich. Und für mich ist da einfach auch die Story einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und ich finde einfach von der Geschichte, die oft in Spielen liebevoll verpackt wird, plus das Grafische, einfach das Ganze zusammen und dann auch noch die Emotionen, die ihr angesprochen habt. Wie kann man das in irgendeiner Form noch da irgendwie bezweifeln, dass das weniger Kunst ist, als wenn wir jetzt ein Musikstück komponieren oder ein Bild malen? Das finde ich eigentlich immer ganz lustig. Also für mich ist es unbestritten Kunst. Und ich bin einfach, gerade was das Grafische betrifft, also oft wahnsinnig beeindruckt, auch an Charaktere und so, an Ideenvielfalt. Und also ich bewundere das oft bei extrem vielen Games.
Christian, warst du das?
Also, ja, ich war ein bisschen zu schnell. Sorry. aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch ein guter Punkt. In so Spiele kommt ja mehr rein als nur die Grafik. Da arbeitet ja nicht nur ein Grafikkünstler dran, sondern gibt es ja auch Leute, die machen Motion Capturing, Leute machen Menüs. Es gibt Komponisten, es gibt jemanden, der schreibt die Geschichte. Das sind ja alles, sag ich mal, Handwerke für sich. Das sind ja viele Künstler für sich. Und ich glaube, das sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen, wo am Ende Kunst entsteht aus quasi einem, aus so einer Art Fabrik. Autos entstehen ja auch nicht dadurch, dass ein Typ das Auto entwickelt und baut und sich das Design überlegt. Und trotzdem kann ein Auto am Ende Kunst sein. Und dasselbe gilt ja auch für Architektur. So ein Haus kann am Ende auch Kunst sein, aber da sind mit den Bauarbeitern, da sind ja auch mal schnell eine dreistellige Anzahl an Leuten involviert. Und trotzdem kommt da Kunst bei raus. Ich glaube nur, was du gesagt hast mit der Grafik, wenn man sich so durchliest, wie so ältere Kunstkritiker, und jetzt habe ich mir im Vorfeld einige von denen mal durchgelesen, wie die mit Spielen als Kunst umgehen, dann fühlen die sich auf den Schlips getreten, hat man so das Gefühl. Die wollen einfach nicht, dass das Kunst ist. Und auf der anderen Seite können die nicht verstehen, warum Spieler oder jüngere Leute überhaupt wollen, dass Spiele Kunst sind, weil die sich natürlich fragen, was hat die andere Seite davon, dass das auch Kunst ist? Also gewinnen die davon was? Ist ihr Hobby dann, hat das mehr Wert dadurch, dass man sagt, ja, aber ich studiere hier Kunst und ich spiele nicht Counter-Strike oder sowas? das hat man auch immer wieder gelesen. Also so dazwischen haben sich so viele Unterhaltungen bewegt zwischen diesen Kunstkritikern, die das einfach nicht wollen, dass das Spiele da zu diesem Bereich gehört, weil die auch sagen, egal wie gut die Grafik ist, das kommt nicht an Michelangelo oder an die großen Filme ran, weil das diese ganze Technik quasi noch so auf der Höhe von Höhlenmalereien eher ist. Und da gab es einen, ich muss mal eben gucken, Roger Ebert, der hat 2010, glaube ich, gesagt, es kann sein, dass sich das irgendwann in zig Jahren die Technik so weit entwickelt, dass die dahin kommen. Aber er hat dann mit einer Frau, wie heißt die, Santiago, sich quasi unterhalten. Sie hat einen TED-Talk gehalten und er hat so eine Internetseite und schreibt für Zeitungen. Und die haben so ein bisschen miteinander und aneinander vorbeigeredet, wo sie halt gesagt hat, ja, die Spiele sind jetzt gerade noch im Bereich von Höhlenmalereien, die kommen dahin. Und er hat gesagt, nee, das dauert so lange und die sind jetzt noch nicht mal auf Höhe von Höhlenmalereien. So auf dem Niveau hat sich das Ganze bewegt und man hat gemerkt, er hat auch ein persönliches Problem damit.
Ich glaube aber, dass das generell im Kunstbereich immer solche, dass es immer solche Diskussionen geben wird, und sei es auch zwischen einem hyperrealistischen Künstler, der immer irgendwo vielleicht, ich meine, je nachdem, anders auf Kunst blicken wird, wo einer jetzt einfach, scheinbar halt einfach Farbe auf die Leinwand spritzt. Ich glaube, das wird sowieso nie aufhören, weil sich sowieso da jeder gegenseitig irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und auch irgendwo glaubt, dass dann sein, wie soll ich sagen, dass man da versucht, ihn ein bisschen da aus dem, vom Podium da zu stoßen. Ich glaube, das wird so oder so immer bleiben.
Dafür muss ja nur mal in Museum gehen. Sorry.
Alles gut. Was ich aber auch immer gesehen habe, ist, dass diese Kunstkritiker aber auch viel, also jetzt auf dem Bereich Videospiele, viel auf diese Ballerspiele und so rumbocken oder rumhantieren, dass das keine Kunst ist und sowas. Also wenn ich da jetzt grundlos irgendwelche Leute totschieße und sonst was. Also ich glaube, die blicken nicht über diesen Tellerrand von den 18-Plus-Spielen hinüber, also auf schönere Games sozusagen.
Ja, das glaube ich generell. Wenn man über Games redet, wird das da oft irgendwie darauf reduziert. Aber wenn man sich eben, wie angesprochen von Steve, einen Witcher anschaut, wie kann man da noch irgendwie bestreiten, dass da nicht so viel Kunst einfach drinnen steckt? Einfach ein Gesamtspiel, was man halt sonst, ja, es ist einerseits die Geschichte, die Story, die eigene Welt, die Grafik, die Emotionen, all das zusammen, ne?
Was ja auch völlig normal ist in der Videospielindustrie, ist ja sowieso, dass die 3D-Designer oder die Artists machen ja am Anfang immer erst das Artwork. Also malen ihre Gemälde zu den Charakteren und dann wird es ja erst in 3D umgesetzt. Kommt ja auch immer noch dazu, finde ich.
Voll.
Das ist ja auch irgendwie dieser Konflikt, den Elner eben auch erwähnte, immer zwischen alten Medien und neuen Medien und die damit auch angebrachte Diskussion immer darüber, ob irgendwas Neues jetzt Kunst sein kann. Das Problem kennen wir ja auch in Deutschland, dass bei uns ja Games noch immer nicht als Kunst anerkannt werden. Und wenn ich mir jetzt mich so umschaue, ist die Debatte ja auch noch immer groß. Wie ja eben schon erwähnt, wird ja auch meist dann immer nur auf diese Ego-Shooter und diese Gewaltspiele angespielt. Während hingegen ein Witcher oder sagen wir jetzt Skyrim oder, was ja locker mal mit irgendeinem Hollywood-Blockbuster locker mithalten kann. Mhm. Und wie wir uns ja eingangs alle recht einig waren, halt dieses Emotionen vermitteln. Das finde ich sogar beim Gaming-Medium ist es ja nochmal ein Stückchen näher, wie wenn ich jetzt irgendwas auf einer Leinwand sehe, weil ich ja selbst noch, auch wenn es nur mit den Daumen ist, ein wenig mit interagieren muss.
Weil ich quasi Teil der Geschichte bin, ne? Wenn genau. Ich es spiele.
Ja, das wird wahrscheinlich auch jeder anders immer ein bisschen. Also die Sache ist, ja, aber wenn man sich auch reinfühlen kann, jemand, der sich natürlich komplett dagegen sperrt, der wird dir sagen, okay, wenn er vor einer Leinwand von, weiß ich nicht, Leonardo da Vinci steht, da jetzt blöd gesagt, ja, da begeistert er sich eher dafür. Das ist sicher auch relativ, ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube eben, dass generell in der Kunstszene, ich meine, ich verweise nur auf unseren ersten Podcast, digital gegenübergestellt von traditionell, wieder generell die Diskussion ist, wir reden von wirklich jetzt nicht nur den Games an sich, sondern digitaler Kunst, also auch was zum Beispiel, um zu erwähnen, eine Künstlerin, die bei uns ja auch einen Podcast gemacht hat, zum Beispiel Kiriko, die ja wirklich malt, halt digital oder auf dem Tablet, wo ja auch da schon oft diskutiert wird, ist das mehr oder weniger wert, oder darf sich das mehr oder weniger Kunst nennen, wie jetzt ein klassisches Gemälde. Ich glaube, eben diese Diskussion wird nie in irgendeiner Weise da aufhören. Ja. Es werden immer, ich glaube einfach auch, weil die klassischen Künstler da einfach wahnsinnig Angst haben, in einfach da Boden zu verlieren. Ich meine, muss man ja auch irgendwie. Games ist einfach eine Kunst, die von so vielen Leuten oder wirklich von jedem Zweiten, würde ich jetzt mal ganz böse behaupten, mindestens, einfach genutzt wird irgendwo im Alltag. Wie viele Leute konsumieren noch Kunst auf Leinwänden im Gegensatz dazu? Man muss sich ja dann als Künstler irgendwo fragen, okay, wenn ich jetzt ein Künstler bin, der an Games arbeite, habe ich ja doch irgendwo, kann ich vielleicht eher begeistern, gerade jüngere Generationen, als wenn ich ein Künstler bin, der wirklich ganz klassische Bilder auf Leinwand mal. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, dass das einfach, wie wir auch mit dem Schlips getreten, ich glaube, das ist einfach auch etwas, wo viele auch einfach, ja, sagen wir es, wie es ist, einfach auch Existenzängste irgendwie ein bisschen haben um ihre Kunst. Weil die Leidenschaft irgendwo leben, werden sehr, sehr viele Künstler und das auch vielleicht ein bisschen anders sehen. Also auch Leute, die versuchen auf der Leinwand einfach wahnsinnige Emotionen rüberzubringen und da vielleicht dann auch Angst haben, eben, dass vielleicht manche sagen, okay, sie können wesentlich größere Emotionen in einem Game einfach finden und sich da viel mehr begeistern, als wenn sie sich vor einer Leinwand stellen.
Stimme ich durchaus mit überein. Was natürlich ja auch mit der Weiterentwicklung des Menschen und der Technik zu tun hat. Wir werden ja als Menschen selbst immer fauler. Das Konsumieren wird ja auch immer minderwertiger im Endeffekt. Man muss weniger aufbringen. Zum Beispiel jetzt Instagram. Swipe, 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 swipe. Und fertig hat man sich jetzt mal auf die Schnelle 10 Kunstgemälde angeschaut. Aber wirklich wertschätzen in dem Sinne auch nicht mehr. Im Gaming allerdings habe ich da das Gefühl, dass dort noch ein bisschen mehr Wertschätzung ist. Wobei man ja auch immer wieder bei neueren Trailern oder Ankündigungsteasern auch immer wieder viel Hate mit drunter sieht gegenüber den Entwicklern, wenn irgendwas jetzt nicht ist, wie es gerade dem kleinen Timmy gefällt, zum Beispiel der neue Battle Royale Modus in Game XY ist ja mittlerweile auch Kult, aber auch wieder zum Großteil verhasst.
Aber wer sagt mir denn zum Beispiel, dass ein Leonardo da Vinci vielleicht nicht früher auch gehatet wurde?
Weißt sehr, du, sehr viele klassische Künstler wurden wahnsinnig begrittelt, vor allem zu ihren Lebzeiten. Es ist ja nicht ohne Grund, dass man oft sagt, dass man es als Künstler wirklich nur zu was bringt, wenn man tot ist. Also das extrem viele. Ich finde nur ein Ding, Steve, weil du gesagt hast, dass du denkst, dass Games mehr gewürdigt oder wertgeschätzt oder so werden. Wirklich? Ich habe teilweise ein bisschen den Eindruck auf der anderen Seite, dass es bei Games wie bei Zeitungen ist, wenn es gerade da ist und gezockt wird, dann hat es, dann wird es halt gespielt oder so, oder wie ein Kinofilm. Aber dann, das ist halt so ein, irgendwo auch zeitlich irgendwo und auch, ich meine, wie soll ich sagen, es ist halt ähnlich wie eine Zeitung. Es wird für einen gewissen Zeitraum konsumiert und dann ist auch wieder gut und man erinnert sich vielleicht dran, aber das hat jetzt nicht so eine Wertschätzung, ja, um auf Gemälde oder so zurückzugehen, was ja doch oft viele Jahre auch überdauert. Ich finde eigentlich, dass es oft viel zu wenig wertgeschätzt ist, was da an Arbeit und Schweiß und ich weiß nicht, was dahinter steckt. Es wird ja lediglich einfach nur mal schnell konsumiert von dem Durchschnitts Zocker, oder? Ich weiß nicht, ist nur mein Eindruck.
Ja gut, da könntest du auch recht haben. Das liegt aber, glaube ich, auch größtenteils noch an der Masse an Spielen. Also es werden ja auch immer mehr und jedes Jahr kommen neue Studios dazu und diese Indie-Entwickler, das war ja jetzt auch ein Markt, der jetzt plötzlich so boomt seit ein paar Jahren, dass jeder in seinem Keller, weil er halt jetzt auch die Möglichkeit hat, durch verschiedenste Programme, also es ist einem ja wirklich leichter, es ist jetzt leichter als früher vielleicht ein Bill Gates da richtig alles noch zusammenschrauben musste und selber programmieren musste oder sowas mit den ganzen Engines. Also es ist halt wirklich die große Masse und auch gute Titel oder Kunstwerke, sage ich jetzt mal, gehen halt auch wirklich auch schnell unter in dieser Masse. Und dann, wie Elena sagt, dann werden auch viele Spiele einfach nur schnell konsumiert, weil vielleicht schon das nächste rauskommt, was man unbedingt spielen will. Oder man spielt das alte gar nicht zu Ende. Und das geht eigentlich ganze Zeit so weiter, das stimmt schon.
Ja, okay, in dem Sinne zum Beispiel auch, wo er es jetzt gesagt hat, fällt es mir auch wieder ein, zum Beispiel die Call of Duty-Gemeinde. Die ist ja mittlerweile selber schon so konditioniert, dass die nicht mehr, es war Call of Duty 4 damals, das wurde ja jahrelang noch nach Release gespielt. Aber mittlerweile sind auch da die Spieler, die Spielegemeinde ist dort ja mittlerweile auch so anhergegangen, dass die sich gewöhnt haben, in 12 Monaten kommt wieder ein neues, das hier spiele ich jetzt ein, zwei Monate, dann ist das doof. Und man sieht ja auch bei vielen Entwicklern, dass die immer wieder nachhauen müssen. Zum Beispiel Epic war da ja jetzt auch letztens nochmal, hat vor ein, zwei Monaten in den Nachrichten von der wegen Crunch Times, weil die hauen ja auch ständig Content nach. Wegen Fortnite allein ja schon. Und da haben wir ja auch wieder ein weiteres großes Thema. Ja, und mit Crunch Times haben wir ja auch nächstes großes Thema. Und zwar hört man das ja besonders in diesem Jahr, ist ja bei etlichen Studios wieder rausgeploppt. Es fing ja schon am Ende letzten Jahres an mit Red Dead Redemption, glaube ich, war es, wenn ich richtig liege. Und das sind die Künstler, von denen wir ja reden, wenn wir Games als Kunst sehen. Die stehen da ja unter einem riesigen Druck und müssen auch einiges leisten. Wie nehmt ihr das Ganze so wahr mit den ganzen Crunch-Times und den Veränderungen auch in den Endprodukten, was im Endeffekt bei uns ankommt?
Also, ja. Hört man mich wieder?
Ja, man hört dich.
Okay. Also die ganzen Nachrichten mit den Crunch Times, was ich da immer verstehe, ist, dass Menschen natürlich wollen, dass die Leute, die ihre Spiele produzieren, das auch in einem angenehmen Arbeitsumfeld machen und nicht zu viel arbeiten, zu viele Überstunden machen und vielleicht auch zu wenig verdienen. Grundsätzlich finde ich die Forderung danach erstmal gut. Crunch Times gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Also ich komme jetzt aus der Architektur, da gibt es das auch regelmäßig. Da bist du dann auch schnell mal bis abends, bis nachts und dann am Wochenende da. Was die Kunst angeht, würde ich sagen, schließt dieses Kommerzialisierte nicht unbedingt aus, dass dabei Kunst entsteht. Also wir haben natürlich alle so diesen romantisierten Begriff im Kopf, was Kunst ist und wieso Spiele entstehen und dass alle da total mit Liebe dabei sind. Aber manchmal, je nachdem, wie gut oder wie schlecht so die Zeitlinie oder die Zeitplanung funktioniert, kann es halt schon mal sein, dass man da hinten raus ein bisschen Probleme kriegt. Und dieses Produkt, ich meine, am Ende ist es halt auch ein Produkt, das verkauft wird und womit Leute dann ihre Miete bezahlen. Das muss halt dann fertig werden. Vielleicht auch, weil da die ganze Industrie ist ja gewachsen, Publisher stehen dahinter, da stehen dann große Werbeprogramme hinter. Und ja, ich finde das, also aus meinem eigenen Leben kenne ich das, dass man Crunch Times schon nach Möglichkeit verhindern sollte. Ja, leider geht es manchmal nicht anders.
Ich kenne ja tatsächlich die Crunch-Time aus der Spielebranche selber. Also ich weiß, was es bedeutet, fast 24 Stunden an einem Spiel noch irgendwas zu machen, damit ein Publisher unbedingt am nächsten Tag die Demo-Version hat. Das ist nämlich immer das Problem dahinter, wenn du Spiele entwickelst, also jetzt als kleiner Entwickler, aber große Studios haben das Problem natürlich auch. Du kriegst ein gewisses Datum, bis da und dahin muss das fertig sein und wenn du es nicht schaffst, dann gibt es halt kein Geld mehr. Das ist jetzt bei kleineren Studios das Problem und die leben nun mal von dem Geld. Bei großen Studios, klar, die haben ihre Konsumenten, die dahinter stehen, dass sie jetzt nicht unbedingt den Shitstorm des Jahrhunderts abbekommen, nur weil Red Dead Redemption 2 zum Beispiel jetzt eine Woche später rausgehauen wird. Also das ist immer so das Problem. Und aber Rockstar, wo wir bei Red Dead Redemption sind, denen muss man allerdings lassen, dass sie ihren Mitarbeitern ja die Redefreiheit gegeben haben, über diese Crunch-Time zu reden. So kam das Ganze ja erst eigentlich raus. Und ich weiß nicht, ob es bei jedem großen Studio so ist, aber Rockstar zum Beispiel zahlt ordentliche Bonis am Ende für die ganze Crunch-Time an ihre Mitarbeiter. Deswegen finden die das halt auch nicht so schlimm. Weil sie halt wissen, okay, wir kriegen das noch bezahlt. Wie das jetzt aber bei anderen Studios ist, weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Aber klar, für Körper und Seele ist es vielleicht jetzt nicht das Beste, aber wenn irgendwas fertig werden muss, dann muss es fertig werden.
Ja, ich glaube, Nintendo hat irgendwann mal gesagt, das glaube ich auch erst ein paar Wochen her, ein Spiel ist fertig, wenn es fertig ist. Die haben auch noch so eine gewisse andere Einstellung zu dem Thema.
Ja,
Ja,
ist auch
okay.
eigentlich richtig.
Ja, wenn man Nintendo hat natürlich immer so eine Sonderposition. Ich weiß nicht, also den Luxus haben vielleicht auch einfach nicht alle.
Ja, Nintendo hat ja auch seine eigene Plattform im Endeffekt. Ich glaube, ein Studio, wo das nicht so ganz freiwillig rauskam, das war bei den League of Legends Entwicklern, war das Anfang des Jahres.
Riot ist das, glaube ich, ne?
Da haben sie doch schwer gestreikt vor den ihren Türen.
Ja, das ist vielleicht so ein Unternehmen, was dann wirklich, sag ich mal, die Mitarbeiter nicht so entlohnt dafür, dass sie halt ihre Familie vernachlässigen und ihre freie Zeit dafür opfern, ne?
Klar. Sag mal, das Crunch Times kennt man ja in jedem Gewerbe irgendwo irgendwie. Aber besonders bei Games gibt es auch einige Studios, die eher einen schlechteren Ruf auch haben, was jetzt so, sag ich mal, das Verhalten gegenüber den Angestellten angeht. Nach außen ist man natürlich Greenpeace, die Ökoretter schlechthin und die humanitärste Einrichtung über alles. Aber intern läuft es dann schon mit sehr komischen Sachen ab. Wie zum Beispiel einigen Drehtürpositionen, die jedes Vierteljahr mindestens mal gewechselt werden. Und auch mit den Crunch Times ist teilweise da schon derb hinter. Christopher, gerade bei dir, du hast ja bei Port Empire den Game. Hast du da eigentlich alles selber gemacht? Aber ich weiß, einige Models, die hattest du mal irgendwie zugestellt bekommen von jemandem. Das hattest du in den Devlogs mitbekommen. Aber
Ja.
sonst war das doch bei dir komplett, du hast alles Tutti gemacht, ne?
Genau, also am Ende hin nicht ganz, aber so das erste komplette Jahr habe ich wirklich komplett alleine daran gearbeitet und das war schon ziemlich hart, wenn man halt nach der Arbeit noch sich vor den Rechner setzt und dann quasi daran noch arbeitet. Und später wollte ich mir das ein bisschen leichter tatsächlich machen und habe mir gedacht, okay, das schaffst du nicht mehr, das wird doch nie was, holst du dir noch ein Entwickler dazu, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eher der grafische, also der Grafiker bin, der Artist und das Coding habe ich mir während der Zeit, ich konnte ein bisschen programmieren, aber ich habe es fast eher perfektioniert während der Zeit von Port Empire und das habe ich gedacht, okay, da ist so viel Code-System jetzt hinter, das schaffst du nicht mehr, habe ich mir noch wen dazugeholt und das lief dann auch sehr gut, nur der ist dann auch damals abgesprungen und dann hatte ich noch später einen anderen Entwickler dazu geholt und um mir mein Part noch leichter zu machen, weil ich ja nebenher noch diese YouTube-Videos dafür gemacht habe und das ganze Marketing dahinter, weil das muss man leider machen als Indie-Entwickler, sonst sackst du ab da in der Masse von Spielen. Kam mir dann die coole Idee, hey, wie wär's denn, wenn du die Community mit einbindest, was ich übrigens ein sehr, sehr cooler Move, sage ich mal, finde von Spielefirmen allgemein, wenn sie die wirklich auf ihre Spieler hören und die Community mit einbinden und habe es dann so gemacht, hier, ihr könnt Sachen modellieren für mich. Das waren dann Deko-Elemente in dem Spiel und wenn die ins Spiel werden dann eingebaut, also wenn sie eingebaut werden, dann bekommt ihr halt eine Credit-Erwähnung. So hatte ich das halt gehandhabt.
Okay, bei den Deko-Elementen erinnere ich mich noch an die Lampe.
Ja.
Zwischendurch hattest du ja auch, was heißt zwischendurch? Ich glaube, das war schon fast gegen Ende, wo du den kompletten Stil des Spiels nochmal umgestellt hattest.
Oh ja. Daran erinnere ich mich auch noch zu gut. Da ist
Das
es.
war ja auch nochmal ein Riesending. Wie war das denn hinter den Kulissen an für sich?
Also hinter den Kulissen wollte ich diesen Stilbruch, sage ich jetzt mal, schon etwas länger machen, aber wir haben tatsächlich gedacht, oh nein, wie reagieren die Leute darauf? Also das war immer so etwas, was einen so ein bisschen davon abgehalten hat, aber im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, hey, das Spiel befindet sich in Entwicklung, es wird sich sowieso ständig ändern und dann habe ich das halt einfach gemacht, dieses Grafik-Update und gut, es kam eigentlich auch gut an, aber viele haben auch dann gesagt, also ich weiß noch, ich erinnere mich noch an einen Kommentar, da hat einer tatsächlich geschrieben, ja, dann wird es ja wohl jetzt ein Drecksgame.
Oh, nö.
Das war tatsächlich ein Kommentar unter einem YouTube-Video und das ist dann immer so, hey, es ist trotzdem noch dasselbe Spiel, es hat sich vielleicht künstlerisch ein bisschen was verändert, aber ja gut.
Ja, aber kritisieren ist halt auch eine Kunst, ne?
Ja.
Es gibt Kritik und es gibt soll Scheiße.
Ich will gar nicht wissen, was andere Studio oder die noch mehr Reichweite haben, was die manchmal einstecken. Also ich, wenn man da immer hört, dass manche da Morddrohungen bekommen, nur weil sie irgendeinen Charakter entfernen oder sowas. Ja.
Das war auch bei Activision, lass mich nicht lügen. Wart vor 2 Jahren bei Infinity Ward war das. Da haben die eine Bombendrohung reinbekommen.
Ja.
Weil die eine Kleinigkeit geändert hatten. Da dachte ich auch nur Halleluja.
Ja, oder das ganze Thema, als auf einmal Frauen in Shootern spielbar waren. Also nicht auf einmal, das gab es ja früher auch schon teilweise. Aber ich glaube, wo war das? Battlefield?
Jetzt bei dem Battlefield One, wart bei Battlefield One jetzt, wo sie beim Messerankündigungstrailer mit der Frau da hatten, mit der rothaarigen, mit der Hakenhand, wo sie alle ausgerastet sind. Oh Gott.
Ja, naja.
Ja, okay, wenn man sich teilweise die Communities anguckt und es gibt teilweise wirklich toxische, dann kann man schon verstehen, wenn Gaming nicht ganz als Kunst wahrgenommen wird, aber das eigentliche Handwerk, beziehungsweise, wie Christian ja eben sagte, die zig verschiedene Handwerke, die da zusammenlaufen, das kann man ja nicht einfach die Kunst absprechen weiterhin. Aber um mal bei den Crunch Times zu bleiben, wie sieht's denn bei euch aus, die Empfindung der letzten Jahre bei den Games? Wie ist das Endprodukt? Hat es irgendwie bei den großen Studios irgendwie extreme Änderungen gegeben beim Endprodukt, was die Qualität oder zum Beispiel die Liebe zum Detail angeht? Habt ihr da was?
Ich hatte ja ganz am Anfang von dem Talk hier schon mal gesagt, dass ich mein persönliches Empfinden halt ist, dass viele große Games halt wirklich, dass mir da nicht mehr diese Liebe so rüberkommt wie bei kleineren Titeln. Gut, es gibt auch, wie wir gesagt hatten, Witcher oder sowas, da steckt auch viel Liebe dahinter, da bekommt man das auch mit. Aber ansonsten finde ich dadurch auch, dass ein großes Studio, bei denen ist es zum Beispiel so, dass wirklich, wie Christian sagte, jeder macht ja eine Sache. Und irgendwann in der Mitte läuft dann alles zusammen. Da gibt es dann auch Leute, die setzen dann die ganzen Sachen aus den einzelnen Rubriken zusammen. Und dann geht das noch eine Etage vielleicht höher und die polieren das dann auf und am Anfang, die Leute, die am Anfang da saßen, wissen gar nicht, was jetzt aus ihren Sachen überhaupt geworden ist, die sie dafür gemacht haben. Weil die bekommen wirklich nur hier, du sollst jetzt ein Auto modellieren und, weiß ich nicht, sobald es ganz oben, sag ich mal, fast bei der Chefetage ist, dann ist aus dem Auto vielleicht ein Trecker geworden. Also so hart das jetzt komisch klingen mag, aber so ist es tatsächlich leider.
Ja, teilweise. Denke ich,
ja, erzähl.
Ah, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut.
Ich wollte nur sagen, das stimmt, da liest man dann auch teilweise Berichte von Leuten, die dann irgendwo nach Japan ihre Sachen schicken und dann muss der Chef von dem Publisher, guckt sich das dann an und dann wartet man ein paar Monate. Und kriegt dann irgendwann die Entscheidung, wie es dann weitergeht.
Mhm.
Das stelle ich mir auch nicht so toll vor als Entwickler.
Ist tatsächlich auch etwas, was sehr viele Studios machen. Zum Beispiel, wenn es wieder in das Thema Kunst oder grafisch geht, werden sehr viele, das klingt jetzt ziemlich komisch, aber Rockstar und EA machen das, das weiß Activision, glaube ich, auch. Die fliegen Leute aus Malaysia ein, lassen Leute hier als Freelancer quasi ein paar Monate leben, also die kriegen Verpflegung und alles, die arbeiten an dem Spiel und wissen gar nicht, an was für ein Spiel die überhaupt arbeiten und dann werden sie wieder weggeflogen.
Mhm.
Tatsächlich auch etwas, was gang und gäbe ist.
Da kommt ja auch der Punkt, finde ich, immer, ob dazu... Ich wollte nicht unterbrechen.
Alles gut.
Okay, nein, ich meine auch der Punkt, inwieweit die auch fair entlohnt werden, das finde ich ist auch immer so eine Sache, einfach der quasi kleine Künstler, der das Auto modelliert an sich, ja, oder jetzt nur als Beispiel.
Ja, und das kann ich mir halt immer nicht so vorstellen, wenn es halt wirklich schon Leute aus den östlichen Regionen eingeflogen werden, dass die jetzt so viel Geld dafür kriegen, dass sie da mitarbeiten.
Eben, ich denke mir, der wird wahrscheinlich einen Schaß bezahlt kriegen, Entschuldigung, mein Ausdruck, und den lassen sie aber sogar extra einfliegen, das kostet ja auch dort wohnen und so, der kriegt ein wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse Gehalt oder Geld in dem Fall. Und ja, ich finde, das ist auch immer so ein Punkt, der gerade bei Games... wie fair das da abläuft für den kleinen Künstler und wie viel dann der große Manager in einer Firma halt dann bekommt.
Hm.
Ja, okay, da haben wir aber halt auch wieder die, sag ich mal, klassische in Anführungszeichen Weiterentwicklung von Medium, dass halt die kleinen Leute immer nur kleine Geld bekommen, selbst wenn sie die meiste Arbeit leisten.
Ja, aber du hast zum Beispiel im Unterschied dazu, wenn du als Künstler jetzt einfach als Kunstmaler deine Bilder malst, entweder kommen die Bilder gut an oder nicht, aber wenn sie gut ankommen, ist deine Chance, schönes Geld zu machen. Weißt du, was ich meine? Das kriegst du ja dann direkt entlohnt. Wenn du ein irrsinnig genialer Künstler bist, bei irgendeinem Game halt, wo du da mitmischst und da ja Teil hast, ich meine, sei es jetzt, weiß ich nicht, ich möchte gar nicht wissen, was Künstler bekommen, die eben solche Spiele, nehmen wir von mir aus nochmal Witcher oder Skyrim oder was auch immer, da einfach da mal die Charakter entwerfen, die Welten und das Ganze malen und so und wie viel die dann wirklich am Ende bekommen, vor allem auch dann in einfach im direkten Vergleich zu einem von mir aus auch Künstler, der es halt geschafft hat, davon zu leben und dessen Bilder gut ankommen, der halt klassische Kunst macht, ja, einfach da auch als Gegenüberstellung und die Leistung ist ja trotz allem, wenn ich das jetzt böse sagen kann, aber ob ich jetzt auf dem Tablet oder auf dem Papier mal oder wenn ich jetzt, sagen wir, einen Geralt male, ob ich jetzt so eine Person male auf der Leinwand oder so einen Charakter entwerfen für ein Game mal, ist für mich jetzt als Kunstmaler trotz allem so runtergerechnet, trotz allem irgendwo dieselbe. Ja.
Ja, klar, für den eigentlichen Künstler und unter den Künstlern ja selber jetzt, der Vergleich, da wollte ich an für sich noch ein bisschen drauf hinaus, von diesen, nennen wir sie jetzt malaysischen Hilfsarbeitern, über die richtigen Freelancer, die dann auch ihre Arbeit freiwillig im Internet halt bewusst teilen und sagen, hier könnt ihr mein Model für den Ogre für eure Games nutzen, zahlt dies, zahlt das. Und halt den Festangestellten. Da haben wir ja nochmal drei verschiedene Fraktionen, wo dann ja auch nochmal unterschiedliche Staffelungen und, wie will ich jetzt sagen, Respekt, Wertschätzung der Leistung angeht. Während hingegen jetzt der kleine Kim Dong Ding Dong aus Malaysia da unten jetzt vielleicht in den Credits erwähnt wird. Und bei so einem Game, die Credits, kennt ihr ja, die sind auch ellenlang und das liest sich eigentlich auch. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir noch nie da die Credits von irgendeinem Game durchgelesen oder beziehungsweise angeschaut. Sieht das bei euch aus, da so in dieser Sache? Habt ihr euch schon mal Credits so angeschaut bis zum Schluss von Game?
Also, ich glaube noch nie. Also, wenn es dafür Achievements geben würde, dann würde ich das bestimmt mal machen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hatte Stanley Parable hat bestimmt ein Achievement dafür, aber nicht, dass ich wüsste, ne?
Also ich bin jetzt auch nicht einer, der da bewusst guckt, ah, oh, der hat das Modell gemacht oder sowas. Also klar, inzwischen
Oh
gibt es auch
doch.
schon viele Spiele, wo es tatsächlich, wo du es gar nicht mehr skippen kannst. Also wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann musst du dir die Credits so oder so angucken. Gut, der eine wird sich jetzt wahrscheinlich einen Kaffee drücken gehen, aber wirklich hinschauen tut da wirklich keiner, ja.
Ein einziges Mal bei Dragon Age Origins, da habe ich mich beim Ende so geärgert, halt den Weg, den ich gegangen bin, was da passiert ist. Ich habe mir dann wirklich in diesem Zorn das durchgelesen und mir gedacht, ich suche mir jetzt den raus, der das verbrochen hat. Vielleicht steht da irgendwo ein Name, den ich einfach die Schuld zuweisen kann. Aber sonst nein.
Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich mal nach einem Songtitel gesucht in den Credits. Irgendein
Oh,
Soundtrack
weißt du
war
noch, was
das.
das war?
Nee, das weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, es war aus irgendeinem Walking Dead Spiel hier von Telltale Games. Da habe ich einen Song gesucht, aber ich weiß nicht mal, welcher Song das überhaupt war.
Okay, das wäre es auch höchstens, was ich mal gemacht habe. Ansonsten auch so von Künstlern, Hideo Kojima und so kenne ich, aber sonst so irgendwie überhaupt jemanden aus der Szene, der jetzt bekannt ist für wunderschöne Models oder geniales Charakterart-Design, muss ich mich jetzt auch ehrlich rügen. Nee, nichts. Fuck.
Vielleicht müsste man das wie die Marvel-Filme handeln, dass danach noch was kommt. Noch ein Level oder sowas.
Minecraft.
In irgendeinem Spiel, das wäre echt geil.
Ja, das wäre mal eine Idee, ne? Die Filmbranche das macht.
Tja. Das wäre da eigentlich auch die Idee mit dem Achievement, die war wirklich genial. Das wird sich wahrscheinlich auch irgendein Entwickler jetzt zu Herzen nehmen, wenn er das hört.
Oder so ein alternatives Ende nochmal bringen oder so in der Cutscene.
Das wäre auch durchaus machbar.
Fürs nächste Spiel.
Ja.
Oder man muss den Namen vom dritten Art-Designer dann eingeben, damit man das Ende überhaupt sehen kann.
Oha.
Aber sowas in der Richtung, man müsste ja wirklich die Leute schon dahin trashen, dass sie sich sowas überhaupt bewusst angucken.
Also es ist auch... Es sind ja auch sehr, sehr viele Menschen. Ich habe mir damals ich habe ein Video gemacht über die Entwickler von The Legend of Zelda. Ich glaube, Ocarina of Time auf dem N64 war das. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, wie viele Leute sind da beteiligt und wo kommen die her? Also hat Nintendo da eine große Fluktuation oder nicht? Und habe dann wirklich jeden Einzelnen mir angesehen und geguckt, was hat der so für Projekte gemacht? Hat der vielleicht schon mal ein Zelda gemacht und arbeitet der immer noch bei Nintendo? Und da waren erstaunlich viele Leute beteiligt und erstaunlich viele haben davor und danach Zelda-Spiele gemacht. Also da gibt's dann Leute, die sind seit den NES-Tagen dabei und sind dann auch beim letzten oder aktuellsten Zelda immer noch dran. Die haben dann vielleicht klein angefangen, haben sich dann hochgearbeitet. Miyamoto war ja auch nicht direkt Chef. Und da ist schon, ich kann jetzt nur für Nintendo sprechen, aber da war schon so eine Kultur, dass du so Eckpfeiler hast von bestimmten Menschen. Vielleicht haben die besonders gut in diesem Team funktioniert oder in dieser Serie. Und die sind dann auch dabei geblieben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, du merkst das auch. Also bestimmte Gruppen von Menschen, je nachdem, ob die gut zusammenpassen oder nicht, das spürst du. Und du spürst auch, ein unterschiedliches Spielgefühl. Oder so eine Art Stimmung im Spiel, je nachdem, was da für Menschen beteiligt sind. Das ist natürlich, wenn du ein kleines Spiel hast, ein bisschen stärker. Aber bei Nintendo habe ich immer ohnehin so das Gefühl, dass das so eine gewisse, dass da immer so eine gewisse Romantik mitspielt, wenn ich ein Zelda auspacke. Das ist immer so das gleiche Zelda-Gefühl. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit den Leuten zusammen.
Ja, okay, woher ich das kenne zum Beispiel, wäre auch wieder bei der Call of Duty-Reihe, wo damals der Umschwung war, wo die ganzen Entwickler von Infinity Ward mit den Chefen sozusagen abgehauen sind nach Modern Warfare 2. Den Bruch, den hatte man damals schon extrem gemerkt und der ist wirklich durch die ganze Community gerutscht. Das hat man wirklich gemerkt, dass halt die Stammentwickler und die Chefs da auch weg waren. Es waren ja wirklich dieser Knackpunkt, wo viele sagen heutzutage, ab da ging's mit Call of Duty bergab. Wobei man sagen kann, zumindest mit dem Studio Infinity Ward, man weiß ja noch nicht, was dieses Jahr bei rauskommt, aber mit denen ging's definitiv seitdem bergab, was auch qualitativ am Endprodukt dann auch wieder zu merken war. Und wenn man die Entwicklung zu meinen aktiven COD-Zeiten hab ich das auch verfolgt, da hat man ja auch immer wieder gelesen, Studio Raven hat dann noch beigeholfen und dieses Studio musste noch helfen bei der Entwicklung, damit es dann halt im November immer wieder fertig wurde. Auch ich sag mal, merken tut man's schon, aber wirklich sich die Namen irgendwie einprägen. Gut, ich glaube, dann bin ich doch da wieder bei Elna, dass das so ziemlich gleich im Verfall ist. Wo wir beim Endprodukt sind. Aus dem Endprodukt wird ja heutzutage auch nochmal vieles gemacht. Wie zum Beispiel moderne Unterhaltung in Form von Let's Plays. Oder eben E-Sport-Events. Und bei Let's Plays ist ja auch wieder die Frage, wo ist da der Kunstaspekt? Und wird der Kunstaspekt wirklich vom eigentlichen Game überhaupt noch irgendwie wahrgenommen? Oder wirklich nur noch ins Hintergrund? Und eigentlich könnte ein schwarzer Screen laufen und sagen wir Gronkh zum Beispiel einfach so drüber plappern? Oder meint ihr, es braucht die Games unbedingt noch heutzutage? Christian?
Ja, ich habe gerade überlegt, also ich glaube, es man braucht die Spiele immer noch, auch so in ihrer Gesamtheit. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Minecraft auch mit der Musik beruhigend ist und dass auch, weiß nicht, die Grafik braucht es in dem Fall jetzt vielleicht nicht bei so einem Let's Play. Ich frage mich aber, ob überhaupt dann noch was mit Kunst zu tun hat. Also in dem Fall hast du ja eher den Unterhaltungsaspekt oder bei E-Sports dann den Wettbewerbsaspekt. Also wenn ich da sehe, sobald es in den Bereich geht, dass es ein Wettbewerb wird, schalten auch viele die Grafik aufs Minimum, dass du dann wirklich noch den letzten Frame pro Sekunde rauskratzen kannst. Also ich glaube, ich glaube, da ist Kunst dann sehr, sehr weit weg.
Also ja. Wirklich eher nur die reine Unterhaltung beziehungsweise Wettkampfaspekt im Vordergrund.
Ja.
Okay. Aber es sind Let's Player, zum Beispiel Gronkh, der Erik, wie er ja bürgerlich heißt. Der Gronkh ist ja selbst auch eine Kunstfigur. Oder zum Beispiel Eleanor, du hast ja lange Zeit Daddelzeit bei The Witcher verfolgt.
Oh ja.
Als Konsumentin, wie sieht's denn da aus? Hast du ihn wegen ihm verfolgt oder wegen dem Spiel und der Story und halt dem Gefühl für dich?
Naja, in erster Linie wegen ihm. Schon auch wegen dem Spiel. Ich schaue ihn jetzt schon, habe ihn schon länger nicht geschaut, weil er halt jetzt Spiele zockt, die mich halt nicht interessieren, ganz böse gesagt. Habe aber trotzdem lange noch immer wieder reingeschaut, selbst bei Games, wo ich wirklich mir gedacht habe, das würde ich niemals spielen, nicht in 100 Jahren. Das Spiel selber interessiert mich nicht die Bohne, weil ich ihn einfach hören wollte. Ich finde, dass er einfach genial redet. Ich persönlich mag einen, okay, das ist jetzt böse gesagt, ich weiß, wie groß die Fanbase ist, aber ich mag einen Daddelzeit einfach viel, viel lieber als zum Beispiel einen Gronkh. Der war einfach so mit seinem Humor, seinem, wie er einen da auch mitnimmt und so. Mich hat das extrem angesprochen und das war in erster Linie wegen ihm selbst als Person und wie er das gemacht hat. Und das i-Tüpfelchen war halt dann noch, dass er auch über was redet und so. Also ich habe den Witcher davor schon lange durchgespielt gehabt. Ich kannte die ganzen einzelnen Quests und so, aber es war einfach lustig, mit ihm noch einmal das ganze Spiel durchzulaufen. Ja.
Ich glaube, das kann man auch gut vergleichen, wenn ich mit der Person, die unterhaltsam ist, wenn ich zum Beispiel jetzt, wo wir beim Thema Kunst sind, in ein Kunstmuseum zum Beispiel gehe und ich habe vielleicht jemanden, der uns da rumführt, eine Museumsführung quasi und etwas mehr über die Gemälde oder die Kunstwerke da erzählt, wenn diese Person sehr unterhaltsam ist, sage ich jetzt mal, dann komme ich wahrscheinlich wieder in dieses Museum, um mir vielleicht die neueste Führung anzugucken. Also sozusagen könnte ich das jetzt vergleichen mit den Spielen von Let's Playern.
Stimmt, ich finde, das ist ein urschöner Vergleich, weil so kann man es echt sagen. Und da würde man auch durch ein Museum gehen, wenn einem die Bilder jetzt einmal primär nicht so interessieren. Aber wenn der einen da durchführt, genial redet, dann gibt man sich das gern.
Ja.
Also auch eher der Führer ist hier jetzt wieder auch prominenter, wie jetzt zum Beispiel der Artist selber. Der dann ja, wirklich das Game geschaffen hat. Also im Endeffekt, ganz doofer Vergleich, relativ aus der Neuzeit, ein Stefan Raab, der ja auch damals anfing mit Internetclips, beziehungsweise Fernsehclips, die sie vorgestellt hat. Und deswegen wurden die prominent, aber nicht wegen dem, was man jetzt selber da hatte, geschaffen hat.
Nehmen wir einen Thomas Gottschalk, wie viele schauen Wetten das oder haben Wetten das wegen ihm geschaut? Glaube ich doch, einfach weil er war, hätte irgendein anderer das machen können aus dieser Show, was er daraus gemacht hat.
Stimmt auch wieder, ist auch ein sehr gutes Beispiel in dem Zusammenhang. Also haben wir da auch wieder eher den Personenkult, würde ich mal sagen. Und das Gaming an für sich, das Game, das rückt in ein dunkleres Licht und man bräuchte es an für sich nicht wirklich.
Wird auch drauf ankommen. Ich kenne auch viele, die sich Let's Plays anschauen, gerade so in der Generation von meiner Schwester, weil sie sich einfach das Spiel nicht leisten können. Also extrem viele, eben auch meine Schwester selber, die sagt, sie kann sich einfach so ein Spiel wie jetzt Skyrim oder so nicht so einfach leisten, vor allem auch nicht laufend. Und hat aber trotzdem großes Interesse am Spiel selbst gehabt und sich dann einfach Let's Plays dazu angeschaut.
Okay, ja, vom Leistungsaspekt mal auch fernab, gibt ja gewisse Spiele auch, die mit der Technik halt jetzt auch immer mehr Leistung brauchen. Wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, ein Cyberpunk braucht allein 80 GB Festplattenspeicher und wenn wir dann jetzt noch die Grafik Specs nehmen und alles, das kann ja sich auch nicht jeder nehmen und dann guckt man es halt eventuell deswegen auch auf YouTube. Das ist durchaus auch ein Punkt.
Ja, definitiv. Wobei man, wo du das gerade so schön einläutest hier mit dem PC und der Hardware, wenn man sich das nicht leisten kann, das ist, glaube ich, auch zum Teil ein Grund zum Beispiel, warum Minecraft so gut lief, ne? Es konnte ja wirklich fast jeder spielen auf seinem Windows 98-Rechner, sage ich jetzt mal.
Ja klar, und das ist ja mittlerweile auch auf jeder Plattform.
Ja.
Handy, Laptop, was weiß ich. Auf den Konsolen ist auch auf den Handhelds, bin ich mir gerade nicht sicher, ich meine
Ja.
schon. Oder auch ein Fortnite dementsprechend. Aber trotzdem sind die eben auch in den Let's Play-Szenen sehr populär, die Spiele, obwohl sie ja eigentlich verbreitet sind.
Glaube, das hängt auch noch damit zusammen, dass wir Menschen immer so sehr interessiert sind, was andere machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel spiele und vielleicht gibt es wirklich bloß einen linearen Weg jetzt, wie bei Witcher, gut, bei Witcher gibt es jetzt nicht einen linearen Weg, ich kann da links abbiegen, ich kann vielleicht aber auch rechts abbiegen, um zu meinem Ziel zu kommen. Aber trotzdem bin ich dann, oder sind diese Leute dann sehr interessiert, wie der andere das spielt. Kommt auch immer noch hinzu, finde
Stimmt.
ich.
Stimmt.
Das ist durchaus auch ein sehr wichtiger Punkt. Also, es ist ein großer Mischmasch. Aber wirklich künstlerisch sagt er jetzt eher nein, dass Let's Player eher Personenkult sind. Eventuell die Kunstfiguren, die erschaffen werden, um das rüberzubringen, sind künstlerisch. Aber das Eigentliche, die Person eher so mit dem Führer im Museum zu vergleichen sind.
Ja, ich glaube auch, dass wenn wir beim Thema Kunst sind, ich glaube, dass Let's Plays hauptsächlich harte Arbeit sind. Und dieses Leute da durchzuführen und dann auch in der Menge. Ich meine, so jemand wie ein Gronkh, der spielt ja nicht nur eine Stunde am Tag oder macht nicht nur ein Video zu Hochzeiten am Tag, sondern gibt es ja auch Leute, die machen, ich glaube, bis zu 8 Videos am Tag. Dann noch die anderen sozialen Medien, auf denen man dann präsent ist. Ja, das ist dann, glaube ich, ist auch von diesem Kunstgedanken nicht mehr viel da, denn es ist Arbeit und ich glaube, die meisten Menschen gucken auch wirklich nur wegen der Person.
Okay. So sind wir jetzt vom Endprodukt auf die Konsumenten gekommen und so würde ich sagen, kommen wir doch nochmal zu unserer illustren Runde heute. Und zwar, wie sieht's bei euch aus? Welches Spiel wäre für euch so künstlerisch gesehen euer Favoritenspiel? Fangen wir wieder mit der alten Reihenfolge an, Christopher.
Ja, ich habe hier wirklich ein sehr, sehr cooles Beispiel. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Spiel kennt oder vielleicht sogar so schon selber gespielt hat. Und zwar ist es auch ein Indie-Game, das heißt Thomas Was Alone. Sagt euch das was?
Absolut nett.
Ansonsten unbedingt mal abchecken und vielleicht sogar mal spielen. Also ich glaube, es wird euch auch sehr packen. Denn es ist wirklich grafisch gesehen einfach noch weniger als Minecraft. Also es ist wirklich alles quadratisch. Das sind einfach. Thomas ist, glaube ich, ein rotes Rechteck. Was anderes ist es nicht, aber du hast so einen unglaublich tollen Sprecher dabei. Der hat auch, glaube ich, irgendeinen Award dafür bekommen, dieser Sprecher. Und erzählt einfach eine packende Story, obwohl es grafisch halt einen nicht umhaut, aber es fesselt dich trotzdem. Also es geht um Freundschaft, Verrat. Thomas ist halt alleine und möchte einfach mit Freunden rumhängen und all diese Story halt so zu verpacken, dass es bloß aus ein paar Rechtecken erzählt wird. Das fand ich halt künstlerisch gesehen sehr hervorragend.
Okay, da werde ich definitiv mal reinschauen. Christian?
Ja, ich habe vorher überlegt, und also im ersten Moment hatte ich die ganzen üblichen Verdächtigen, also so ein Flower oder ein Journey, die bieten sich halt gerade durch die Grafik, würden die sich halt eigentlich anbieten. Dann, ich habe eigentlich zwei Spiele. Eins ist The Graveyard. Das ist so typisch, so hat mich so ein bisschen an moderne Kunst erinnert, weil wir da tatsächlich nur eine Oma über einen Friedhof steuern und entweder sterben, und dann ist das Spiel quasi, dann kommt, glaube ich, ein bisschen Musik, oder wir gehen wieder von dem Friedhof runter. Das ist das komplette Spiel, also mehr passiert nicht. Ich habe das mal über Steam runtergeladen. War alles. Und das zweite war, ich habe dieses Jahr ein Spiel gespielt, Below. Das fängt an mit minutenlang, siehst du quasi nur den Himmel und oder das Meer von oben mit Wolken und so eine aufgewühlte See. Und dann zoomt die Kamera immer näher ran und die Musik wird auch ein bisschen stärker, bis du irgendwann ein Schiff siehst und das fährt dann ganz langsam auf einen Strand zu und dann steigt deine Figur aus, bis die ausgestiegen ist. Da vergehen Minuten, wo du auch nichts machst. Und dann lässt sich das Spiel da einfach alleine. Und das war so ein ganz starker Gedanke, wo ich dachte, okay, die haben gesagt, wir wollen den Eindruck vermitteln, dass du alleine bist und eine kleine Figur auf dieser unbekannten Insel. Wie können wir das am krassesten ausdrücken? Und haben das, wie ich finde, auch ziemlich gut gemacht. Also das war so ein Moment, wo ich dann da einfach nur gesessen habe und dachte, ha, krass. Was will mir der Entwickler jetzt gerade sagen? Und das war so ein bisschen Gefühl, wie ich das immer habe, wenn ich mir irgendwo ein Bild angucke. Weil das versucht ja auch, mir irgendwas zu sagen. Und das war so wie so eine Art Gesamtprodukt aus allem.
Okay, klingt auch sehr interessant. Habe ich mir auch mal beiden notiert. Elena, hast du da noch irgendwas?
Oh, ist schwierig, eins zu nennen. Ich bin eben da extrem in diesen Fantasy-Rollenspielen und egal ob jetzt Skyrim, Witcher, ich finde die alle einfach. Ich finde eben auch, also absolutes Lieblingsgame, ich glaube, ich habe es 8-mal durchgespielt, ist eben Dragon Age. Vor allem der erste und der dritte, also den zweiten vergessen wir und tun so, als wäre er nie da gewesen. Und einfach auch, was die Story betrifft, die Geschichte, das ist, ich bin einfach sehr spät eigentlich überhaupt zu Games gekommen. Ich war vor allem immer ein extremer Leser, also ich lese wahnsinnig viel und man konnte mich darüber einfach dann auch irgendwo begeistern. Also das, mein erstes Spiel, was ich gezockt habe, war, glaube ich, Risen, was ich auch sehr gut fand. Aber das zweite war dann eben auch dann Dragon Age und was mich einfach so begeistert hat, über die Story dann auch so gefesselt hat. Und das, finde ich, hat auch also für mich einfach einen großen künstlerischen Aspekt auch, weil es einen extrem einbindet, dadurch, dass man ja die Geschichte ziemlich steuern kann und auch, wie man dann mit den Charakteren, mit den anderen halt interagiert. Und das fand ich schon, also das hat mich extrem in den Bann gezogen für sehr, sehr lange Zeit, ja.
Okay, auch verständlich. Sind ja schließlich auch Klassenspiele mit Preisen gelobt und allen. Da muss ich wirklich gestehen, dass ich wirklich jetzt, ich hatte eigentlich mit sowas wie Journey oder so gerechnet in der Runde jetzt, beziehungsweise gehofft, und dann bin ich am Endeffekt doch der mit den Casual-Geschmack und komme mit Minecraft an. Weil es auch wirklich, ich sag mal, für mich selbst auch, es hat diesen künstlerischen Aspekt in seiner Einfachheit. Es schmeißt einen einfach hin, aber was auch teilweise draus gebildet wird. Wenn man sich jetzt etliche Speedarts in Minecraft anguckt auf YouTube, wird ja auch einiges geboten. Minas Tirith aus Herr der Ringe oder was dort schon alles nachgebildet wurde oder auch aus Eigenkreativität dort immer wieder neu geboren wird. Es hört ja auch nicht auf, sich zu entwickeln, und es kommen ja auch immer wieder neue Strukturen dabei raus. Man kann von dem Kanal auf den Kanal switchen. Und man sieht immer unterschiedliche Bauweisen, Bauarten. Natürlich gibt es auch hier die Standards, ganz klar. Aber im Endeffekt auch für mich selbst als Spieler ist es dieses... Das mag wahrscheinlich auch dran liegen von meiner Eigenart, dass ich selbst gerne Sachen mache, halt wie Design und alles, dass ich halt diese Freiheit habe. Ich kann jetzt survivalen, aber ich kann auch ebenfalls bauen und ich kann total kreativ werden, aber ich kann auch einfach sagen, ich klopp hier jetzt eine Stunde auf den Stein und das war's. Halt diese riesige Freiheit ist für mich schon auch... Ja, künstlerisch kannst dich, gegeben.
Kannst dich halt nochmal künstlerisch ausleben, ne?
Genau.
Das hat ja auch schnell was Meditatives, wenn man dann anfängt, ein Haus zu bauen und man vergisst alles um sich rum. Ja. Und kann auch komplett in so eine Welt dann eintauchen.
Ja, das war ja das, was ich am Anfang meinte. Ja.
Aber von meinen persönlichen Eindrücken kommt mir auch gleich mal noch auch wieder was Persönliches für euch, und zwar, wir sind ja eingangs dahergegangen, die Kunst an Games ist diese emotionale Bindung, dies Emotionen erzeugen. Welches wäre jetzt, wenn ihr spontan sagen müsstet, das Game, das euch emotional am meisten gebunden hat? Und eventuell noch, gehen wir einen Schritt weiter, würde ich sagen, euer emotionalster Moment in einem Game.
Oh. Willst du zuerst?
Kann ich. Wie gesagt, Thomas Was Alone hatte ich ja schon angemerkt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr vom Hocker gerissen. Aber eine Sache, was ziemlich persönlich ist, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt übertrieben viel weint oder sowas. Man sagt ja auch immer, bei Jungs ist das sowieso, ne? Die dürfen nicht weinen.
Ja, aber, die müssen hart sein.
Ja, aber tatsächlich bei dem ersten Walking Dead Spiel von Telltale Games, falls das jemand kennt da, ne? Mhm. Wo man immer so drücken musste, da habe ich echt mit den Tränen zu kämpfen gehabt am Ende von dem Spiel. Und ich glaube, da gibt es sogar auf YouTube, gibt es auch etliche, die da irgendwie geweint haben an der Stelle. Also das war tatsächlich ein emotionaler Moment, an den ich mich zurückerinnere, wo ich gar nicht klarkam auf die Spieleindustrie. Wie man das so krass rüberbringen kann, dass du da den Controller nur noch in der Hand hältst und fast flennst.
Ist da jemand gestorben oder was ist da passiert?
Ja, tatsächlich. Ja.
Oh, okay.
Mit also dem du ganze Zeit quasi rumgelaufen bist, der stirbt am Ende dann. Und,
oh, ja. Okay. Da hat man dann natürlich auch eine emotionale Bindung aufgebaut, ne?
Ja, genau, deswegen. Obwohl doch, das habe ich tatsächlich sogar, ich habe auch von Rockstar Red Dead Redemption 2, da fand ich das Ende auch sehr traurig. Also das war auch schon grenzwertig.
Oh, okay.
Lustig, ich hatte eben dasselbe, nur das war eben bei Dragon Age und das war eben dann eben bei Origins und das war eben dann am Ende auch der Grund. Also ich habe einfach nicht damit gerechnet, ich habe mir vorher nicht durchgelesen oder sowas für Handlungsmöglichkeiten da möglich sind und eben da läuft man ewig mit jemandem herum und so und dann, gut, jemand, der es jetzt noch zocken will, klickt bitte mal ein paar Sekunden weiter vorne, vielleicht nicht spoilern oder so, aber und der opfert sich dann am Ende einfach für mich. Und das war so in dem Moment, ich weiß noch, ich saß da eben mit dem Controller in der Hand und ich konnte es einfach nicht packen. Und dann kommt so das Endlied, das von 30 Seconds to Mars. Ich glaube war das das Wiss ist? Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Und ich weiß noch eben die ganzen Credits und so durch. Ich habe es am ersten Moment gar nicht. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein Scherz, oder? Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Das kann doch nicht das Ende von den vielen, vielen Stunden und eben auch emotionale Bindung wahnsinnig und so. Das war echt, echt hart. Also ich hatte da einfach eine Zeit so eine Wut auch und auch geheult wie ein Schlosshund. Ja, also das war übel.
Aber man kann das nicht verhindern, dass die Person stirbt, oder?
Doch, man geht einen ganz anderen, also man hat ja am Anfang, baut man sich einen Charakter, je nachdem. Und ich habe mir halt eine menschliche Kriegerin zusammengepastelt und dann findet man ja seine Charaktere, mit denen man herumläuft und man kann mit denen ja auch quasi Beziehungen haben. Und ich wusste halt nicht, dass wenn ich zu dem einen Charakter eine Beziehung aufbaue, dass dadurch, dass ich auch quasi ein Mensch bin und keine Elfe oder Zwerg oder was weiß ich, eine Beziehung möglich ist, wo er einfach am Ende, weil man ist ja so graue Wächter und da geht es ja darum, diesen Erzdämon, also der schaut aus einfach wie ein riesiger Drache, am Ende einfach dann umzubringen und es ist halt so, dass man einer dieser grauen Wächter sich quasi dafür opfern muss und wir eigentlich mit der Annahme in den Endkampf gehen, dass wir uns halt opfern für die ganze Menschheit und so und den halt eben killen. Und stattdessen eben in diesem einen Handlungsweg, den ich halt gewählt habe, dass dann halt so weit kommt, dass der einen halt dann so liebt, dass der stattdessen einfach dann. Ja, so, also wirklich, dann kam die Sequenz und er noch, ja, er liebt uns und keine Ahnung und beginnt dorthin zu laufen und opfert sich halt und man konnte dann halt nichts mehr tun. Also das war halt dann, ja, war halt dann so, dann war noch die Endszene vom Begräbnis und ich saß nur da und ja, geweint, geschrien und fassungslos, ja, dass es überhaupt möglich ist, ja.
Also das heißt, man kann nur noch mal von vorne anfangen, wenn man es verhindern will.
Ja, beziehungsweise beim letzten Speicherstand halt.
Okay.
Also das ist echt, und ich habe auch dann gelesen, dass den Weg quasi, den ich gewählt habe, ein eher seltener Fall ist. Also viele haben sich halt dann anders und so entschieden und so, aber das war echt, weil man sich eben so emotional an diese Charaktere eben auch bindet, wo man ja irrsinnig viel von denen auch erfährt und so, ja, echt. Das ging echt nahe ran. Ja.
Okay. Ja, aber da hat das Spiel dann, so hart es klingen mag, alles richtig gemacht eigentlich.
Ja, zu 1000%. Sonst
Ja.
hätte ich sie dann nicht doch wieder und wieder gespielt. Ja.
Ja.
Ja, und es kristallisiert sich so langsam ein kleiner roter Faden dadurch. Und zwar, dass die Trauer-Emotionen überwiegen. Christian?
Ja,
Von
das war
dir
bei
hatten wir
mir
noch
auch
keins.
so. Also mir ging es da eigentlich wie Elena. Ich habe einmal Mass Effect 2 gespielt und am Ende stellst du halt deine Crew zusammen für den letzten Einsatz und da sind fast alle gestorben von meinem Team. Und da war ich am Ende ein bisschen fassungslos. Ich bin auch ohne irgendwelche Guides oder so reingegangen und dachte, das kann ja jetzt nicht sein, dass die alle gestorben sind. Hab dann im Internet gelesen, dass das mit den mit den Entscheidungen vorher zu tun hat. Ich hatte aber nur einen Speicherpunkt, also habe ich wieder von ganz von vorne angefangen, weil ich halt wollte, dass das ganze Team überlebt. Ja, und das zweite war Brothers: A Tale of Two Sons. Da spielt man zwei Brüder und ich glaube auch mit jedem Joystick am Controller einen. Und am Ende stirbt einer von beiden. Und das war das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich richtig geweint habe bei einem Spiel, weil du dann halt, ja, dein Bruder ist tot und du wirst dann alleine gelassen und ich glaube, du steuerst auch nur noch einen Stick und das hat richtig hart getroffen damals.
Okay, bei
Das
Two
kenne ich tatsächlich.
Brothers hast mich jetzt ein bisschen gespoilert.
Oh shit.
Tolles
Macht aber
Indie-Spiel
nichts,
übrigens.
aber ach du Scheiße.
Ja, also
Auch
das
ein
Spiel schafft es auf
Indie-Titel.
jeden Fall.
Spoilern, eventuell tue ich das jetzt auch für einige und ich warne jetzt schon mal vor, für alle, die das Final Fantasy VII Remake spielen wollen und die Story nicht kennen, schaltet hier an der Stelle mal kurz ab. Und spult 5 Minuten vor. Denn hier war es auch der traurige Verlust eines Begleiters bzw. einer Begleiterin, wo man dann damals die Aerith verloren hatte, wo Sephiroth, das blöde, dumme Schwein, sie einfach abgestochen hatte. Und ich weiß noch, er ging mir ähnlich wie euch mit euren Bekleidern und Figuren, da ich dort auch wirklich nur noch saß und so, nee, nee, das macht er jetzt, nee, nee, das macht er jetzt wirklich nicht. Und dann machen die das ja wirklich mit dieser Person, die man als erstes sozusagen da in den Game trifft, die jetzt nicht irgendwie ein gewalttätiger Macho ist. Und von jetzt auf gleich ist sie weg und sie ist wirklich tot. Und das war ich auch damals, da war ich so total fertig. Aber da haben sie damals auch alles meiner Meinung nach richtig gemacht im Nachhinein, aber damals war es wirklich für mich so der Abfuck-Moment hoch 10, wo ich dann gesagt habe, speichern, Ende, ich pack das Spiel für tagelang nicht mehr an.
Ja. Oh nein.
Aber das sind wirklich so auch, habt ihr auch irgendwie positive große Erinnerungen? Emotional? Oder sind es wirklich halt diese negativen, diese traurigen, diese Verluste, diese Schmerzen, die eher zurückbleiben?
Naja, die bleiben halt mehr in Erinnerung, weil sie halt emotional so triggern. Klar, ich meine, ein lustiges war, bei Oblivion war das, wo ich das gezockt habe. Ich habe am Anfang nicht gewusst, dass man nicht stehlen darf. Ich bin rein in ein Haus genommen und dann waren die ganzen Wachen hinter mir her und ich habe mir gedacht, ach, ich bin super mächtig, ich hau die nieder. Habe ich gemacht und dann bin ich zum nächsten Ort und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon so weit bin, stehle ich einfach weiter, was ich brauche. Und irgendwie hat sich das so zugespitzt, dass nach 20 Stunden Spielzeit circa ich mir das ganze Spiel versaut habe. Also ich konnte in keine Stadt, in kein Dorf mehr rein, ohne dass die komplette Wache auf mich zugesteuert ist. Und ich war halt auch nicht stark genug, jetzt zu sagen, beziehungsweise ich konnte auch die Story nicht mehr weiterspielen. Weil dazu hätte ich in irgendeine Hauptstadt müssen und das ging einfach nicht mehr. Und da bin ich dann, ja, da habe ich dann halt so überlegt und es war halt einerseits so lustig, so von Dorf zu Dorf und ja. Und es war schon, also es war auch ein sehr, sehr lustiger Moment, obwohl das gar nicht ja, gewollt war. Ich habe mir das halt wirklich total verbaut. Ich musste dann, ich habe mir dann überlegt, entweder wirklich von neuem anfangen oder halt ins Gefängnis gehen. Ich glaube, ich bin dann ins Gefängnis gegangen. Das war eh nicht so tragisch, aber das war ein lustiger Moment. Also das auch mal eine andere Art und Weise, das Ganze durchzuspielen, beziehungsweise halt, ja, wie gesagt, ich glaube, es waren circa 20 Stunden und dann ja, war Ende von dieser kriminellen Seite da und dem Austoben von mir.
Mir würde pauschal jetzt eigentlich gar nichts einfallen, weil wie Elena sagt, so das Traurige, das triggert halt schon mehr, ne? Das bleibt besser im Gedächtnis.
Ich finde, es gibt immer noch so Grafikmomente, wo man dann denkt, boah, krass, wo man, weiß nicht, Crysis 2 hat so einen Moment, wo du, glaube ich, auf dem Times Square stehst und das Licht geht aus. Und ja. So Momente, wo man dann halt, je nachdem, wie gut die Grafikkarte ist, dann da sitzt und denkt, oder lässt es einfach nur auf sich wirken, weil ich glaube, die Musik geht auch aus und du hörst nur Regen, ansonsten ist auch größtenteils Stille, das Licht geht aus, du hast so ein paar Lichter noch und dann erscheint so ein relativ großer, ich glaube ein Zwischengegner oder vielleicht ist das sogar ein Endgegner, weiß ich jetzt nicht mehr. Das sind so Momente, wo man dann so kurz denkt, boah, was passiert jetzt? Ich glaube, sowas haben noch viele Spiele. Ansonsten der krasseste Moment war, meine Eltern haben mir 97 oder 98 zum Geburtstag ein N64 geschenkt und da war Mario 64 bei. Und das hat dieses Intro, wo die Kamera dann durch den Burggraben fliegt. Und ich weiß nur, dass das mich als Kind komplett weggehauen hat. Und da habe ich auch meine Mutter gerufen und alle mussten kommen und sich das angucken, weil dieser Schritt von Super Nintendo Grafik, was ja so ein bisschen mal halb 3D war, aber flach, zu dahin war einfach viel zu viel. Also da war ich fertig.
Ja, okay, den Moment hatte ich auch, aber auch, wo Elena es erwähnte, bei Oblivion, wo ich das erste Mal irgendwo oben auf den Berg gekraxelt bin und dann diese weite Aussicht hatte. Das war auch so ein Scheiße, wow, ist das groß geworden. Und ich habe ja auch den Vergleich zu damals noch, zu Super Nintendo und so, und wenn ich mir denke, so was Riesiges, per Hand zum Großteil gemacht. Krass.
Ja, teilweise dann schon, wenn man
Spiele
bei
sind schon weit
Skyrim
gekommen.
so durch den Wald gegangen ist, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, da schaut man so aus dem Fenster und denkt sich jetzt eigentlich so ein Waldspaziergang. Ja, also ich meine, man möchte da gar nicht mehr raus, weil das einfach schon so. Ich habe eh dann spaßhalber eine Freundin angerufen, was machst du? Und ich gehe gerade durch den Wald. Nein, wirklich durch den Wald, ja, sicher. Aha, wo gehst du da? Sag ich, naja, bei Skyrim.
Nur solange du nicht wieder klauen gehst.
Besser ist das.
So ein Waldspaziergang hört sich dann doch besser an.
Ja.
Ja, da hat man das sogar ohne Sonne. Also ich meine, schon dort drinnen, aber ich meine, man muss sich der Sonne nicht aussetzen.
Hilfe, Sonne.
Genau.
Nochmal, um auf das Thema Kunst in Videospielen oder alte Kunst darauf zurückzukommen. Wenn ein Leonardo da Vinci zum Beispiel in unserer heutigen Zeit leben würde, wer sagt denn, dass er nicht Indie-Entwickler wäre?
Stimmt.
Das wäre jetzt mein Schlusssatz als kleines Gedankenexperiment.
Das kann man jetzt mal mitnehmen.
Ein sehr, sehr schöner Gedanke, auf jeden Fall. Ein wunderschöner Endgedanke. Und das war es jetzt auch schon wieder von uns. Uns interessiert natürlich wie immer auch eure Meinung. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wir wollen uns natürlich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken. Christopher und Christian.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Jo, vielen Dank.
Hat irrsinnig Spaß gemacht. Ja, und somit verbleiben wir. Wir wünschen euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge.
Schön.
Tschüss.
Haut da rein.